HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Thea Dorn. Die Schriftstellerin, Sachbuch- und Drehbuchautorin, Dramatikerin und TV-Moderatorin ist seit mehr als einem Jahr ständiges Mitglied des Literarischen Quartetts. Und da sie nicht nur Literatur in ihrem Fokus hat, sondern sich auch zunehmend mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, ist sie zudem ein gern gesehener Gast in TV-Talkshows. Gern gesehener Gast ist sie jetzt auch bei mir. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Thea Dorn.
Einen wunderschönen guten Tag.
Frau Dorn, ich bin bei der Aufzählung Ihrer beruflichen Tätigkeiten fast ein bisschen ins Schlingern geraten. Irgendwas fehlte da immer. Jetzt habe ich Ihrem aktuellen Buch entnommen, dass Sie sich ja in der Hauptsache wohl als Schriftstellerin und Philosophin sehen. So nennen Sie sich dort jedenfalls. Stimmt das?
Nun ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt seit knapp 20 Jahren mit Schreiben, also könnte man das Schriftstellerin nennen. Studiert habe ich Philosophie, habe das sogar 5 Jahre lang in Berlin an der FU unterrichtet. Wenn man so will, bin ich von der Ausbildung her Philosophin und ich merke auch im Laufe der letzten Jahre, dass das, was ich damals gedacht habe, was ich damals gelernt habe, dass mir das immer wichtiger wird. Und so gesehen würde ich sagen, ja, ich bin eine Schriftstellerin, die auch eine Philosophin ist.
Viele Philosophen kommen auch zu Wort in ihrem aktuellen Buch. Das heißt Deutsch, nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Eine Art Parforce-Ritt durch die Geistesgeschichte zu Themen wie Nation, Patriotismus, Opferbereitschaft, Heimatliebe und immer wieder deutsche Kultur. Entstanden im Angesicht großer Zuwanderungen aus anderen Kulturkreisen, aber auch in Abgrenzung zu rechten Agitatoren, die im Begriff stehen, den Patriotismus für sich zu kapern. Deutsch nicht dumpf. Steckt in dem Titel nicht schon das ganze Dilemma, dass man das Deutschsein so gegen das Dumpfsein abgrenzen muss?
Ja, ich habe über den Titel lange nachgedacht und habe mich mit dem Titel schwer getan, zumal ich in meinem Buch selber unseren ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck für einen gar nicht unähnlichen Satz sehr kritisiere. Und zwar hatte Gauck vor mittlerweile 2 Jahren, muss es gewesen sein, hatte 2,5 diesen Satz gesagt, dass hier das helle Deutschland steht, das sich abhebt vom dunklen Deutschland. Und dieser Satz ist mir eigentlich zu einfach, weil Thomas Mann hat das schon sehr, sehr klar erkannt in seiner großartigen Rede über das Deutsche von 1945, die er im amerikanischen Exil vor der Library of Congress, in der Library of Congress gehalten hat, sagt er eben, dass man im Deutschen, und das ist die ganze Tragödie, nicht so ohne weiteres trennen kann, wo das Helle, wo das Dunkle ist. Was meint er damit? Damit meint er im Wesentlichen einen spezifischen deutschen Hang zur Innerlichkeit, der im Guten eine Empfindsamkeit wird, der hat uns den Protestantismus beschert, eine gewisse Ablehnung von allem, was bloß äußerlich und formal ist. Das hat aber auch dazu geführt, dass gerade im Bereich der Kultur die Deutschen einen im Politischen sehr, sehr gefährlichen Sonderweg gegangen sind, indem sie eben die westlichen Bekenntnisse zu Menschenrechten, zu einem geordneten, geregelten Staat, zum Citoyen als undeutsch verspottet, verachtet haben. Das war ganz extrem schon so während des Ersten Weltkriegs, wo ein eben so kluger Mann wie Thomas Mann ernsthaft behaupten konnte, dass hier eine deutsche Kultur Krieg, Selbstverteidigungskrieg führen muss gegen die bösen oberflächlichen Kräfte aus Frankreich, aus England, aus den USA. Thomas Mann hat das dann sehr anders gesehen ab den 20er Jahren. Und das hat dann letztlich auch massiv natürlich beigetragen zu den Katastrophen, zu den Verbrechen des Nationalsozialismus. Deshalb ist das Deutsche im Kern für mich eine zwiespältige Angelegenheit. Und mein Plädoyer in diesem Buch, deshalb habe ich mich auch getraut, diesen Titel am Schluss zu wählen, ist zu sagen, uns muss bewusst sein, dass das Deutsche niemals ganz harmlos sein wird, dass das Deutsche gefährdeter vielleicht ist, als andere Kulturen es sind. Und trotzdem sollten wir es deshalb nicht verteufeln. Das ist in ganz kurzen Worten die Richtung, die ich in meinem Buch versuche zu erklären.
Frau Dorn, darauf kommen wir auch gleich zurück. Ein Teil in Ihrem Buch, und auf den haben Sie auch gerade schon abgehoben, ist sozusagen der Blick in die Geschichte. Erster Weltkrieg, Nazizeit haben Sie angesprochen. Aber was Sie sagen, ist im Prinzip, es gibt einen Patriotismus vor der Staatsgründung, also bevor es überhaupt einen deutschen Staat gab, den sehen Sie vergleichsweise positiv. Sobald sich dann ein Staat bildet, wird es gefährlich. Woran liegt das?
Ja, das kann man so einfach nicht sagen. Also ich glaube, es gibt zwei rivalisierende Konzepte. Das eine nenne ich auch einen Kulturpatriotismus, und da haben Sie völlig recht, der ist in Deutschland viel älter als Deutschland als Nation ist. Ein deutscher Kulturpatriotismus beginnt im 18. Jahrhundert. Es gab so erste Aufbäumungen schon in der Lutherzeit, wo zum ersten Mal ein Ulrich von Hutten herkommt und Arminius den Cherusker, plötzlich wird da Hermann draus. Also da gab es so eine erste Germanisierungswelle, oder auch, dass Luther ja, wie bekannt ist, überhaupt die deutsche Sprache erstmal zum Hochdeutschen gesammelt hat. Das spielte dann keine große Rolle mehr. Die gebildeten Stände haben weiterhin ohnehin auf Latein geschrieben. Im Bürgertum im 18. Jahrhundert sprach man ganz selbstverständlich Französisch. Und erst im ausgehenden 18. Jahrhundert beginnt sowas Ähnliches wie ein deutsches kulturelles Selbstbewusstsein. Es taucht der Begriff der Kulturnation, ist dann etwas später, aber auch das, was Goethe, Schiller meinten, zu sagen, Deutsche, lasst diese Hoffnung auf ein politisch geeintes Deutschland, das war ja dieser Flickenteppich aus Fürstentümer, Königtümern und noch viel kleinerem, zu sagen, Deutsche, ihr werdet keine große politische Nation wie England, Großbritannien, wie Frankreich oder die USA, die sich gerade zu einer Nation formierten. Ihr seid eine Kulturnation und darauf dürft ihr auch stolz sein. Die Tragödie des Deutschen setzte in dem Moment ein, wo dann sagen, der Aufbruch in die Freiheit, in die Moderne, der politische in den westlichen Ländern, dass der verschlafen wurde. Es gab die kurze Chance 1848, 49 mit der Paulskirche, Deutschland sozusagen an die demokratischen Nationen anzubinden. Das ist schiefgegangen. Es kam das Kaiserreich 1871 und das halte ich für eine Gefahr bis heute, weil letztens geht es mir in dem Buch um Gegenwart. Das ist ja kein historisches Buch. Und ich sehe eine Gefahr, dass abermals ein deutsches Bürgertum nicht begreift, dass es als bürgerliche Klasse nicht nur Bourgeois in Lebensform sein darf, sondern das sein muss, was der Franzose Citoyen nennt, der engagierte Bürger, dessen Aufgabe es ist, nicht über die da oben zu schimpfen, sondern zu begreifen, dass er selber als Citoyen eine Verantwortung für dieses demokratisch freiheitlich verfasste Gemeinwesen hat.
Das wird spätestens, Frau Dorn, im Untertitel Ihres Buches deutlich, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Ich nehme jetzt mal an, dass ich eine aufgeklärte Patriotin mir gegenüber sitzen habe. Was ist denn der Kern eines aufgeklärten Patriotismus?
Es ist am einfachsten zu erklären durch das Gegenteil. Also was meine ich mit einem unaufgeklärten oder blinden Patriotismus? Das ist die Haltung, die von einem amerikanischen Offizier mal auf den Punkt gebracht wurde, right or wrong, my country. Auf Deutsch, egal ob im Recht oder Unrecht, es ist mein Land. Das ist eine, wenn Sie so wollen, blinde, unbedingte Liebe. Also ganz gleich, was dieses Land anstellt, was für Verbrechen es begeht, wie ungerecht es verfasst ist, ich liebe es trotzdem. Das ist natürlich eine Patriotismusauffassung, die man haben kann und die gerade in Deutschland auch gerne vertreten wurde und natürlich auch nach 1945, wo man sagte, na ja, es wurden Verbrechen begangen, aber es ist doch mein Land, ich liebe es. Das haben ehemalige Täter vertreten, aber auch, und das ist natürlich dann viel tragischer, auch welche auf der Opferseite, vertriebene Exilanten, die sagten, eigentlich müsste ich dieses Land mit allem, was ich habe, hassen. Und ich schaffe es irgendwie nicht, weil ich spüre, es ist meine Kultur, es ist meine Heimat. Ein aufgeklärter Patriotismus ist für mich einer, der erstmal fragt, wie ist dieses Land verfasst? Also verdient dieses Land meine Liebe? Da kann man natürlich sagen, was ist denn das für ein schnöder Liebesbegriff? Aber da würde ich eben warnen. Ich glaube nicht, dass man den Liebesbegriff zwischen zwei Menschen 1:1 übertragen sollte auf die Frage, was ich für ein Verhältnis zu meinem Land habe. Ich finde, bei meinem Land darf ich sehr wohl fragen, ist diese Nation gerecht verfasst? Wie geht diese Nation mit Minderheiten um? Wie geht diese Nation mit kulturellem Erbe aber auch um? Das sind alles Fragen. Und wenn ich feststelle, dass da Dinge im Argen liegen, dann ist für mich die Konsequenz daraus nicht zu sagen, ich hasse dieses Land oder ich mache dieses Land schlecht oder ich rede es schlecht oder erkläre, dass das alles furchtbar ist, sondern um die etwas spröde Formulierung von Bertolt Brecht zu verwenden, dann muss ich anfangen, dieses Land zu verbessern. Das ist wieder das, was für mich bürgerliches Engagement ist. Und genau darum geht es mir im Augenblick in diesem Buch und natürlich auch auf dem großen politischen Feld.
Thea Dorn ist zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Frau Dorn, man könnte es sich jetzt einfach machen und viele machen das auch und ist ja auch eigentlich ein ganz sympathischer Weg. Wir definieren den Patriotismus zum Verfassungspatriotismus. Könnte man ja auch gut machen. Wir haben ja eigentlich eine ganz schöne Verfassung. Das reicht Ihnen aber nicht, oder?
Wir haben eine hervorragende Verfassung und die muss natürlich, wie ich schon mehrfach sagte, von engagierten Bürgern auch geschützt werden. Nicht nur von einem Amt für Verfassungsschutz. Ich fürchte, das reicht alleine nicht. Also diese Idee des Verfassungspatriotismus ist mir sehr sympathisch. Sie tauchte in den 70er Jahren zum ersten Mal auf. Dolf Sternberger hat lange vor Jürgen Habermas diesen Begriff geprägt. Aber er selber stellte schon fest, dass das alleine wahrscheinlich nicht reicht. Weil das Problem mit einer freiheitlichen Verfassung, wie wir sie haben, ist, dass sie einem ja erstmal, das sagt der Name, Freiheitsrechte gewährt, sprich in Ruhe lässt. Das heißt, in einem ganz normalen Alltag kommt sie gewissermaßen kaum vor. Also klar, wir zahlen Steuern, wir halten uns an diese und jene Verordnung oder Vorschrift. Aber das ist eben genau der Kern eines freiheitlich-bürgerlich verfassten Landes, dass man von seinem Staat in Ruhe gelassen wird. Und deshalb wird diese Liebe zur Verfassung muss gewissermaßen durch Katastrophen geweckt werden. Erst wenn sie bedroht ist, wenn es auf einmal Kräfte gibt, die diese Verfassung massiv in Frage stellen und bedrohen, zumindest ist es auch mir so gegangen, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass diese Verfassungen kein neuzeitliches Naturgesetz sind, dass die nicht vom Himmel gefallen sind, dass diese Verfassung auch plötzlich weg sein können, wenn es nicht mehr genügend Bürger in einem Land, in einer Nation gibt, die für diese Verfassung stehen. Und deshalb glaube ich, dass man sich es eben zu einfach macht. Einerseits eben aus diesem Grund, dass der Verfassungspatriotismus geweckt werden muss. Und leider wird er eben wirklich eher durch seien es Terroranschläge oder sei es ein Erstarken von rechtsextremen Kräften, die diesem Staat den Krieg erklären. Dadurch wird er geweckt. Und wenn ich mich selber frage, reicht er mir natürlich nicht. Wenn ich überlege, woher meine tiefe Anhänglichkeit, um das Wort Liebe zu vermeiden, woher meine tiefe Verbundenheit und Anhänglichkeit zu Deutschland rührt, dann ist das natürlich viel älter als unser Grundgesetz. Das reicht zurück bis ins Mittelalter, zu Dürer-Gemälden. Das ist undenkbar ohne einen Caspar David Friedrich, ohne einen Eichendorff, ohne Musik. Das ist ohne die deutsche Sprache undenkbar. Und das alles fällt gewissermaßen weg, wenn ich mich auf einen Verfassungspatriotismus beschränke.
Thea Dorn ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und wir sind schon beim ersten Musikwunsch von Ihnen. Und da habe ich auf dem Zettel Die Rast von Franz Schubert aus der Winterreise. Und Sie haben dazu geschrieben, wenn irgend möglich, bitte die Aufnahme mit Brigitte Fassbender von 1988. Welche Beziehung haben Sie zu ihr?
Ich liebe diese Stimme. Seitdem ich, glaube ich, 13, 14 bin, habe ich zum ersten Mal eine Aufnahme mit ihr und von ihr gehört. So wie meine ganze Opernleidenschaft in Frankfurt in den 80er Jahren, in der Zeit, wo Gielen Intendant war, anfing. Und ich weiß noch, da war ich, glaube ich, 15, 16. Ich hatte selber gerade angefangen zu singen und ich wollte unbedingt, außer dass ich ständig Wagner singen wollte, was noch viel, 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 viel zu schwer war, wollte ich unbedingt Winterreise singen. Und meine damalige Gesangslehrerin fand es absurd und sagte aber eben, das ist Bariton und also das ist doch und schon mal für eine Frau gleich überhaupt gar nicht. Und deshalb war ich so glücklich, als eine Aufnahme kam, wo eine Frau und dann noch dazu diese die Winterreise singt. Und ich muss gestehen, ich lasse dafür nicht ganz, aber fast sogar den Fischer-Dieskau im Regal, wenn Frau Fassbinder das singt.
Jetzt haben Sie schon durchblicken lassen, Sie sind eine Frankfurterin und Sie haben gesungen. Auf beides kommen wir hoffentlich noch zu sprechen. Jetzt hören wir erstmal Brigitte Fassbender und die Rast von Franz Schubert. Am Klavier ist Aribert Reimann. Sopranistin Brigitte Fassbender war das mit der Rast von Franz Schubert aus dessen Winterreise am Klavier begleitet von Aribert Reimann. Und gehört haben wir das auf Wunsch meines heutigen Studiogastes. Und das ist die TV-Journalistin, Schriftstellerin, Sachbuchautorin, Dramaturgin, vieles mehr, Thea Dorn. Frau Dorn, wir haben bisher schon ein wenig über Ihr aktuelles Buch gesprochen, Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Thomas de Maizière hat 2017 auch Thesen aufgestellt, und zwar zu einer deutschen Leitkultur. Er spricht da übrigens auch von aufgeklärten Patrioten. Allerdings, eben wie gesagt, setzt er sich für eine Leitkultur ein. Sie nennen das Leitfaden. Ich nehme mal an, die Ähnlichkeit ist nicht ungewollt. Wo ziehen Sie die Grenze?
Nun ja, mit dem Begriff der Leitkultur, der ein eigenes Kapitel in meinem Buch gewidmet ist, tue ich mich schwer. Ich rate eher dazu, diesen Begriff aus den Debatten sein zu lassen. Warum? Der Begriff der Kultur ist zum einen ein wahnsinnig weites Feld. Herder hat mal das schöne Bild gebraucht, es sei ein großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut, und das sollen Kulturen auch sein. Also Kultur ist alles vom Oktoberfest bis zur Matthäuspassion. Das ist Helene Fischer, das ist Faust und Fuck you Goethe, das ist alles Kultur. Und wie soll man da nun eine Leitkultur draus hinkriegen? Da müsste sich ja jemand anmaßen, gewissermaßen den Gärtner in diesem ungejäteten Garten zu spielen und zu entscheiden, was das ist, was leitend sein soll. Und so war der Begriff ja ursprünglich, er stammt übrigens von Bassam Tibi, und er meinte so etwas wie eine, also ein Politologe, ein syrischstämmiger Deutscher, er meinte so etwas wie eine europäische Leitkultur, und damit meinte er eigentlich einen westlichen europäischen Wertekanon, der von Aufklärung, also vor, wenn man historisch vorgeht, der von der griechischen ersten demokratischen Bestrebung, der von Renaissance, Humanismus, Aufklärung geprägt ist und dann seinen Ausdruck in den Menschenrechten und den westlichen Bürgerrechten fand. Und dafür schlage ich vor, es ist vielleicht nicht der allerschönste Begriff, aber er vermeidet wenigstens Missverständnisse, den Begriff der Leitzivilität zu verwenden. Davon halte ich sehr viel. Ich glaube, dass es bestimmte Regeln eines Miteinander geben muss, die in einer Gesellschaft verbindlich sind. Das ist auf der höchsten Stufe, sind das unsere Gesetze. Dafür hat der Staat zu sorgen, dass die eingehalten werden und nicht wegen vermeintlich kulturellem Verständnisses aufgeweicht. Also da habe ich solche Dinge im Auge wie Rechtsurteile, die es gab, wo sogenannte Ehrenmorde, was ich für einen völlig falschen Begriff halte, für mich sind das Frauenverachtungsmorde, wo Ehrenmorde relativ milde geahndet wurden, weil man sagte, naja, man muss das kulturell entschuldigen. Oder ich persönlich habe auch keinerlei Verständnis, wenn ein muslimischer Mann sich weigert, mir die Hand zu geben, weil seine Religion ihm das verbietet. Da würde ich ihm immer entgegnen und tue es auch. Du lebst hier in einem strukturell säkularen Land. In einem Land, in dem, und deshalb ist das, was Herr Söder in Bayern anstellt, natürlich auch verheerend. Das gehört sich hier auch nicht, dass alles mit Kreuzen durchplakatiert wird, aber es gehört sich auch nicht, dass deine Religion ein ziviles Miteinander verhindert. Und zum zivilen Miteinander gehört, dass man sich anguckt, ins Gesicht guckt, dass ich bei einer Frau nicht nur einen Sehschlitz, sondern das volle Gesicht sehe. Es gehört dazu, dass man sich in privateren Kontexten, wenn man nebeneinander sitzt oder in einer Talkshow sitzt, die Hand gibt. Damit meine ich nicht, dass der Staat jetzt plötzlich die große Verbotskeule auspacken soll. Hier geht es mir, und deshalb finde ich den Begriff der Zivilität oder einer eben Leitzivilität im Alltag nicht so verkehrt. Ich glaube, es geht hier eher tatsächlich um die Frage, wie begegnen wir uns? Und das ist ja nun ein offener Streit, den ich auch schon seit vielen Jahren führe, wo ich durchaus einige Freunde habe, die eben eher kulturrelativistisch sagen, nein, da musst du Verständnis haben, wenn der dir die Hand nicht geben will, ist das ein gutes Recht. Ich finde eben nicht, dass es ein gutes Recht ist. Ich verstehe auch von seinem Hintergrund, warum er das für das Richtige hält. Aber in einem Land, das verfasst ist wie die Bundesrepublik Deutschland, halte ich das für keine gute Umgangsform. Und ich nehme mir wiederum das Recht heraus, ihm das zu sagen, dass ich das für keine gute Umgangsform halte. Und das meine ich mit einer Leitzivilität. Die ganze Frage der Kultur ist für mich nur in einem und zwei Bereichen relevant, und zwar in der Erziehung und wirklich im engen Bereich der Kulturpolitik. Ich glaube schon, dass man keinerlei Kulturpolitik betreiben kann, wenn man sagt, wir fördern alles und alles ist gleich toll und alles ist gleich gut. Da muss es natürlich irgendwelche Instanzen geben, die sagen, warum ist es uns wichtiger, dies zu fördern als das. Und der vielleicht noch wichtigere Bereich ist natürlich die Bildungspolitik. Weil in der Bildungspolitik zu sagen, Inhalte, eben wie Faust, ganz zu schweigen von Faust 2, kommen immer weniger vor, weil das ist alles so schwierig und verstehen das die armen Schüler noch und lesen was vielleicht nur auszugsweise oder in noch schlimmere Idee in einfacher Sprache, in vereinfachter. Das halte ich für verheerend. Und wie gesagt, das ist, ich vertrete überhaupt keinen bornierten deutschen Kulturpatriotismus, weil auch die deutsche Hochkultur ist nur zu verstehen im Kontext der europäischen Kultur. Und das ist ja auch nicht so, dass man sagen könnte, das betrifft nur diese Verflachung des Niveaus, vor allem an Gymnasien beunruhigt mich es am meisten, weil da sollte sozusagen ein künftiges Bildungsbürgertum heranwachsen. Das betrifft ja nicht nur Teile der deutschen Kultur, das ist ja Altgriechisch als Pflichtfach ist nahezu abgeschafft, Latein wird immer weniger gelernt. Also das, was mal zum Kanon eines humanistisch geprägten Bildungsbürgertums gehörte, wird immer mehr zurückgedrängt im Interesse. Hauptsache, es ist ein schnelles Wissen, was dann, was immer der Arbeitsmarkt angeblich will, einsetzbar ist, dass man sozusagen eine gewisse Weltläufigkeit, gegen die ich ja gar nichts habe, im Auge hat, aber dass sozusagen diese Fundamente, die einen, und das ist eben kein bornierter deutscher, sondern ein sehr europäischer Bildungsbegriff, dass die immer weiter zurückgedrängt werden, das macht mir Sorge und das kann man dann meinetwegen auch eine Leitkultur nennen, aber wie gesagt, auf dem großen politischen Feld würde ich diesen Begriff vermeiden, weil er nur für Missverständnisse sorgt und mir bis heute noch keiner, auch Herr de Maizière, nicht erklären konnte, mit welchen Gründen er dann eben das Oktoberfest nicht zur Leitkultur machen will, die Matthäus-Passion aber vielleicht doch. Das ist einfach schwierig.
Frau Dorn, dieses eine Leitkultur, Leitzivilität, dass es nicht ganz einfach damit ist, haben wir rausgehört. Wenn ich bei Ihnen dann aber lese, dass Sie, Frau Merkel, sozusagen sagen, 2015 hätte sie neben dem Willkommen auch noch sagen können oder eigentlich müssen, liebe Menschen in Syrien, Nordafrika und anderen Krisenregionen der Welt, brechen Sie einzig nach Deutschland auf, wenn Sie wirklich in einem freiheitlich grundrechtlich verfassten Staat leben möchten, wenn Sie sich vorbehaltlos zu den Menschenrechten bekennen, wenn Sie sich in irgendeiner Weise für Deutschland und seine vielfältige Kultur von der Forstwirtschaft über die Ordnungsliebe bis zum Fußballfieber erwärmen können. Andernfalls werden Sie Ihr Glück bei uns in keinem Fall finden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in dem Moment wirklich mal versetzt in die Rolle eines Syrers, Irakers, der gerade aus einem Flüchtlingslager aufgebrochen ist, in dem die UNO-Lebensmittelrationen heruntergebrochen worden sind, weil die einfach nicht mehr genug finanziert wurden. Der wird dann gefragt an der Grenze, ob er sich für die deutsche Forstwirtschaft erwärmen kann. Würde ich jetzt erstmal dann einfach großartig zugestimmt haben, um reinzukommen. Ist das nicht schlicht unrealistisch oder ist es Satire oder sollen eigentlich alle schon an der Grenze voll integriert sein?
Es geht nicht darum, dass man Abfragen an der Grenze, das ist natürlich lächerlich. Es geht um die Frage, welches Bild vermittelt man in die Welt? Ich meine, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, die Welt ist vernetzt. Es gibt Bilder, die um die Welt gehen und in dem Kontext, in dem ich diesen Satz schreibe oder geschrieben habe, geht es darum, um diesen sehr konkreten Moment, wo die Selfies von Angela Merkel mit Flüchtlingen, die in Deutschland angekommen waren, um die Welt gingen und soweit, wenn die medialen Berichte darüber stimmen, dürfte das eine erhebliche Sogwirkung gehabt haben, weil sie erstmal signalisierten, kommt alle her. Das ist aus einem christlichen Impetus eine absolut verständliche Haltung. Ich glaube aber nicht, dass sie mit langem Blick politisch klug ist. Und wir erleben ja unter anderem, welche Verwerfungen seit auch Sommer 2015 in Deutschland passiert sind, welche Spannungen es innerhalb der Europäischen Union gegeben hat, wegen dieses deutschen Alleingangs, der für einige Monate diese Haltung in die Welt signalisierte, wir nehmen alle. Das war politisch nicht klug. Dabei bleibe ich. Ich verstehe es als ein christliches Bedürfnis, das oberste Gebot helfen zu wollen. Aber ich glaube, Angela Merkel hat unterschätzt, was das politisch, innenpolitisch und europäisch politisch alles lostritt. Deshalb glaube ich, und auch ich selber habe mich natürlich auch gefragt, ist das nicht fürchterlich kaltschnäuzig, was du da schreibst? Aber wenn wir signalisieren, zu sagen, wir wollen alle aufnehmen, die zu uns wollen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man damit, wenn man über Perspektiven redet, wir reden nicht über sozusagen ein politisches Asyl mit der Perspektive, dass Menschen sowieso sagen, wir wollen so schnell es geht wieder zurück. Wir reden über Menschen, die sagen, ja doch, ich möchte in diesem Land dann eigentlich lieber bleiben, in dem ich komme. Was soll das für eine Perspektive haben, wenn die keinerlei Bezug zu diesem Land A aufnehmen wollen auf der Verfassungsebene, weil sie sagen, eigentlich ist mir Und das gilt für alle europäischen westlichen Länder. Eigentlich möchte ich in keinem Land leben, wo das Individuum der größte Bezugspunkt ist, weil ich bin so tief verwurzelt in meiner Herkunftskultur, wo es selbstverständlich ist, dass die Familie oder das, was der Glaube sagt, das oberste Gebot ist. Wie soll das gut gehen? Und wie soll jemand, und ich verwende jetzt absichtlich das Wort, heimisch werden in einem Land, in dem er sagt, mir ist hier alles fremd, es interessiert mich auch nicht. Also ich habe mich einfach mal umgekehrt gefragt, in welche Länder könnte ich auswandern, wenn ich auswandern müsste? Und selbstverständlich würde ich selber nur in Länder auswandern wollen, wo ich sage, da gibt es irgendwas an deren Kultur, was mich interessiert. Wo ich irgendeinen Punkt habe, wo ich sage, ja, das ist mir vielleicht jetzt noch fremd, aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich es mir aneigne, dass ich es mir zu meiner zweiten Heimat, zu meiner Kultur mache. Wenn ich den Eindruck habe, ich komme in ein Land, das mir nur fremd ist und ich noch nicht mal eine Neugiersympathie dafür habe, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Wobei man natürlich sagen muss, dass diesen Luxus der Auswahl vielleicht auch nicht alle Flüchtlinge haben, die hierher gekommen sind. Thea Dorn ist zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Frau Dorn, Sie haben das ja deutlich gemacht, Ihre Kritik, aber eben auch Ihre Ansprüche an Neuzuwandernde, dass Sie sich also zumindest mal für die deutsche Kultur interessieren. Die andere Seite, den zweiten Stuhl sozusagen, zwischen den beiden Stühlen sitzen Sie mit Ihrem Buch mehr oder weniger, werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen in Ihrem Buch. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, in dem sich so viel gegen eine Seite abgeschottet wird. Also gegen die Vereinnahme durch das rechte Spektrum. Ich habe mir jetzt mal angesehen, wie denn diese rechte Szene auf dieses Buch reagiert hat. Es gibt im Netz rund um den Antaios Verlag, ist der neuen Rechten zuzuordnen, durchaus eine Büchersendung, eine Art literarisches Trio. Und da wurde Ihr Buch absolut verrissen. Ist das für Sie ein Erfolgserlebnis?
Es hätte mich wahrscheinlich jetzt mehr gewundert, wenn Sie gesagt hätten, die fanden das großartig. Gewissermaßen beruhigt mich das, ja.
Kommt aber ein Wermutstropfen. Dieses Buch wurde verrissen vor dem Hintergrund, dass das Buch davor, also von 2011, Die deutsche Seele, absolut hoch gelobt wurde. Das gilt als Hausbuch, als ein Schatz, das jeder zu Hause haben sollte. Und vor diesem Hintergrund wurde dann dieses Buch, in dem Sie sich ja klar gegen rechts positionieren, dann eben sehr kritisiert. Wie ist da Ihre erste Reaktion, wenn Sie merken, dass Sie sozusagen ja so eine Art literarische Ikone der neuen Rechten
auch waren? Das ist keine literarische Ikone der neuen Rechten. Ich hatte auch damals durchaus Mailverkehr, ich glaube, Frau Kositzer war es, von der ich wusste, dass sie Die deutsche Seele ein ganz großartiges Buch findet. Ich habe ihr damals schon erklärt, dass ich glaube, dass wir auf der politischen Agenda diametral entgegengesetzte Projekte betreiben und ich deshalb nicht geneigt bin, in irgendeiner Form zu kooperieren. Das wundert mich jetzt in der Kombination ehrlich gesagt nicht und es beunruhigt mich auch nicht, weil Die deutsche Seele ist kein politisches Buch, das ist eine Kulturgeschichte des Deutschen. Und ich bin mir sicher, wenn ich nach Bayreuth fahre und in Bayreuth sitze, was ich hin und wieder tue, und mir dort die Meistersinger oder den Lohengrin anschaue, dann sitzen da garantiert 10%, 20%, ich weiß es nicht, Leute im Saal, die ich politisch bekämpfe, weil ich sie für politische Gegner halte. Das heißt aber deshalb nicht, dass ich selber nicht mehr nach Bayreuth fahren darf. Bei einem politischen Buch würde ich mir Sorgen machen. Also deshalb finde ich die andere Verteilung fände ich deutlich problematischer, dass es in der deutschen Kultur Dinge gibt, auf die sich eine Ellen Kositzer und ich gleichermaßen positiv beziehen. Das ist kein Grund, das Kind mit dem Bart auszukippen. Es geht doch darum, welche politischen Schlüsse ziehe ich für die Gegenwart. Und da will es mir doch scheinen, dass wir eben erheblich unterschiedliche Schlüsse, also die Herrschaften rund um Antaios und ich, ziehen. Und deshalb bin ich eigentlich mit dem, was Sie mir jetzt hier mitgeteilt haben, eher zufrieden und beruhigt.
Die nächste Musik steht an. Da haben Sie sich gewünscht von Bertolt Brecht und Hanns Eisler, die Kinderhymne. Die hören wir jetzt.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor allem.
nicht über und nicht unter anderen Völkern. Die sogenannte Kinderhymne von Berthe Brecht und Hanns Eisler sollte eigentlich einmal Nationalhymne werden. Deutsche Nationalhymne 1990. War jetzt auch ein Grund für Sie, Thea Dorn, sich dieses Lied auszusuchen?
Ja, weil ich im Zuge der Arbeit an meinem Buch zum ersten Mal mir dieses Lied wirklich richtig angehört habe. Ich kannte den Text natürlich, das Gedicht von Brecht, und ich hatte damals auch die Diskussion verfolgt. Das waren Bürgerrechtler und Stefan Heim war, glaube ich, auch einer der prominentesten Fürsprecher, die wollten, dass man 1990 zu dieser Hymne wechselt. Und ich hielt es damals eher für keine so gute Idee, weil bei allem, was gegen die alte bundesrepublikanisch-deutsche Nationalhymne einzuwenden ist, man doch nicht vergessen soll, dass sie aus der Weimarer Zeit stammt. Sie stammt eben nicht aus dem Kaiserreich. Sie wurde fürchterlich von den Nazis missbraucht, aber die Nazis haben sie auch nie alleine aufgeführt, sondern meistens mit dem Badenweiler Marsch oder dem noch schlimmeren Horst-Wessel-Lied. Und so gesehen fand ich die Lösung, die man dann in der Bundesrepublik gefunden hat, zu sagen, wir bleiben bei dieser Hymne, um eine gewisse kulturelle Kontinuität auch klarzumachen, fand ich vertretbar. Als ich aber jetzt zum ersten Mal noch dazu in dieser wunderbaren Aufnahme die Vertonung von Eisler gehört habe, dachte ich, Mensch, vielleicht wäre es doch mutiger und schlauer gewesen. Wir hätten 1990 dies zur neuen gesamtdeutschen Hymne gemacht. Ich finde das einen ziemlich guten Text von Brecht und es ist auch erstaunlich, dass er sich 1950 hingesetzt hat. Zum einen war es eine Reaktion auf die bundesrepublikanische Entscheidung, bei der alten Hymne zu bleiben. Also er hatte schon die Absicht zu sagen, ich zeige euch mal, wie ein neuerer, zeitgemäßer Hymnentext aussehe. Und natürlich wollte er auch Becher, der die DDR-Hymne getextet hatte, zeigen, dass er die bessere Hymne geschrieben hätte, was er hat. Und es ist in der Eisler-Vertonung, ich war überrascht, wie stark das in der Tradition des romantischen Kunstlieds steht. Es ist so überhaupt nicht martialisch. Also deshalb habe ich es auch in der Kombination mit dem Schubert vorher mir ausgesucht, weil noch dazu, wenn es von eben so erlesen gesungen ist, ich finde es ein wunderschönes Lied und hätte mir vorstellen können mit diesem klugen Text, dass es wirklich eine gute Hymne gewesen wäre, dass es eine richtige symbolische Geste Richtung Ostdeutschland gewesen wäre, zu sagen, also ich war immer eine Anhängerin dafür, dass das Grundgesetz im Wesentlichen ausgeweitet wird und damit in Gesamtdeutschland gilt und man keinen nicht versucht, eine neue Verfassung zu basteln. Aber auf dieser symbolischen Ebene, und manchmal sind symbolische Ebenen ja wichtig, ist es, glaube ich, eine vertane Chance, dass der Westen dem Osten nicht gezeigt hat, zu sagen, hört zu, wenn wir ehrlich sind, ihr habt die mit diesem Lied, was bei euch entstanden ist, ist eigentlich die bessere Hymne entstanden. Und wir nehmen aus dem Osten nicht nur so was niedlich-pittoreskes wie das Ampelmännchen, sondern wir nehmen einen so zentralen Punkt für die nationale Selbstdarstellung wie die Hymne. Bisschen eine vertane Chance, die ich heute bedauere.
Thea Dorn ist heute im hr2 Doppelkopf zu Gast. Und wir haben gerade diese Fassung gehört, gesungen von Holger Falk. Und Sie haben dazu geschrieben, als Sie mir den Musikwunsch zugesandt haben, dass Sie ihn eben genau deshalb wollen, weil das eben so ein, ja, so klassisch romantisch deutsches Kunstlied ist. Und jetzt sind wir da, wo wir schon mal kurz waren, nämlich beim Gesang. Es ist kein Geheimnis, Sie wären sehr gerne Sängerin geworden. Ich habe gesehen, am liebsten Wagner-Interpretin. Aus der Gesangskarriere ist nichts geworden. Wie gehen Sie mit dem Singen heute um? Ist das Hobby für Sie oder sagen Sie sich, wenn keine Karriere, dann lasse ich es ganz?
Da halte ich es mit dem guten alten Adorno, der, ich glaube, auch beim Hessischen Rundfunk mal sehr konsterniert antwortete, als man ihn nach seinen Hobbys fragte, wo er erklärte, er habe keine Hobbys, weil alle Tätigkeiten, denen er sich hingibt, auch denen nach Feierabend gewissermaßen würde er mit einer solchen Inbrunst betreiben, dass das Wort Hobby Hohn wäre. Und ein bisschen ähnlich geht mir das auch so. Ich habe das Singen wirklich mit allergrößter Leidenschaft 8 Jahre meines Lebens betrieben. Und als dann klar war, das wird keine Gesangskarriere, zumindest nicht die, die ich interessant gefunden hätte, dann habe ich da auch einen Schlussstrich gezogen. Es gibt eine Wehmut, wenn Sie so wollen. Und ich gehe nach wie vor gerne und viel in die Oper und es gibt kaum was Schöneres als, ja, wenn ich Menschen beim kunstvollen, dramatischen Singen zuhören darf und die Figuren, die sie darstellen. Aber für mich selber, damit habe ich abgeschlossen und beim Wandern singe ich ab und zu mal.
Jetzt haben Sie ihn eben schon angesprochen, Theodor W. Adorno, auch das ist kein Geheimnis. Von ihm haben Sie Ihren Künstlernamen entliehen, Thea Dorn. War das auch dieser unbedingte Ernst, mit dem Adorno eben an die Dinge gegangen ist, der Sie dazu gebracht hat, ihn ja zu einem persönlichen Vorbild vielleicht auch zu nehmen?
Also mit Adorno beschäftige ich mich mittlerweile seit ja über 30 Jahren meines Lebens. Ich war so naseweiß, mich sogar schon im Abitur über Adorno prüfen zu lassen. Da habe ich also im Sommer oder im Frühjahr 89 habe ich zum ersten Mal Dialektik der Aufklärung gelesen, wahrscheinlich nicht viel verstanden, aber ich wusste, ich finde das großartig. Und so ist Adorno eigentlich regelmäßig, also das Verrückte ist, fast egal mit welchem Thema ich mich beschäftige, irgendwann früher oder später lande ich wieder bei Adorno. Und jetzt in der Arbeit an meinem aktuellen Buch ist mir auch nochmal klar geworden, natürlich diese tiefe, tiefe Zerrissenheit. Also Adorno ist so durch und durch ein deutsch geprägter Bildungsbürger gewesen. Und dieses nicht begreifen können, welche Barbarei plötzlich ihm Mord und Totschlag androht. Und dann das Gefühl, in den USA aber auch nicht bleiben zu können, weil es ist, um es mit dem romantischen deutschen, also ich glaube 20 Gedichte heißen, so in der Fremde. Also er fühlte sich in der Fremde und wollte, deshalb habe ich auch die Kinderhymne von Brecht, er wollte zurück in die Bundesrepublik, um dies Land zu verbessern. So wie eben ein Brecht in die DDR gegangen ist, um dies Land zu verbessern. Und dieser Gestus, also was mich am meisten an meinen Zeitgenossen stört, ist, glaube ich, diese Beliebigkeit zu sagen, ja, man hält sich irgendwie für einen Kosmopoliten, weil man vielleicht eine Sprache noch kann und ja, schon mal in Singapur war und in Lateinamerika auch und irgendwie. Aber da sage ich immer, fragt euch wirklich, also seid ihr wirklich in diesem triftigen Sinne Kosmopoliten, dass ihr bereit seid, an den Orten, wo ihr seid, Verantwortung auch zu übernehmen? Ist das nicht eine wahnsinnig bequeme Bedienhaltung? Zu sagen, ich gucke mich halt überall auf der Welt um und wo es irgendwie schick und hip ist, da picke ich mir was raus. Also deshalb das Wort Ernsthaftigkeit, was Sie verwendet haben für Adorno, gefällt mir sehr gut. Dem war klar, er kann zur amerikanischen Kultur auch nichts Substanzielles beitragen. Das ist ihm so fremd und zum großen Teil natürlich auch zuwider, siehe seine harsche Kritik an der Kulturindustrie. Der wusste, er selber kann nur in der deutschen Sprache und letztlich auch nur in Deutschland produktiv sein. Und das ist eine Haltung, die wir, glaube ich, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr verlernen. Was natürlich massiv mit der Gesamtglobalisierung zu tun hat. Im wirtschaftlichen Bereich ist das genau dasselbe. Ob ein Unternehmer sagt, ich habe Verantwortung für das eine Land oder ich überziehe den Globus und gucke, wo ich möglichst billig produzieren kann. Aber ich glaube, dass diese Haltung, diese scheinbar mondäne, kosmopolitische, hippe Haltung, dass die letztlich mehr zu tun hat mit so einer unangenehmen, kapitalistisch globalisierten Haltung als mit eben so einem adornoschen Gefühl, ich kann eigentlich nur hier produktiv sein und deshalb gehe ich, obwohl es 6 Millionen Gründe gibt, nicht nach Deutschland zurückzukehren, kehre ich trotzdem zurück, weil ich den Eindruck habe, ich kann nur hier kreativ und produktiv sein.
Frau Dorn, Theodor W. Adorno, Sie haben ihn eben auch charakterisiert als einen Bildungsbürger. Ich denke mal, das kann man durchaus für Sie auch ansetzen, dieses Wort. Es ging schon sehr früh los in Frankfurt am Lessing-Gymnasium. Haben Sie im Prinzip eine wirklich klassische Bildung erhalten mit Latein und Griechisch. Ich glaube, die einzige moderne Fremdsprache war Französisch. Mhm. Jetzt würde man heute womöglich sagen, geht das nicht so ein bisschen an dem, was die Zeit braucht, vorbei? Man hört bei Ihnen.
Gott sei Dank, ja. Es ging vollkommen an dem vorbei, was die Zeit braucht. Und ich bin meiner Mutter ewig dankbar dafür, dass sie mich auf eine solche Schule geschickt hat, wo wo wirklich ein humanistisches Bildungsideal noch hochgehalten wurde und wo es eben nicht darum ging, dass man irgendwie schon mit 15 panisch gemacht wird, weil man auf einen Arbeitsmarkt schielt, der dann aber 3 oder 4 Jahre später eh schon wieder ganz anders aussieht, sondern dass wir systematisch dazu erzogen wurden, also erstmal wirklich mit dem klassischen humanistischen Kanon. Es war auch eine sehr musische Schule, was sie, glaube ich, heute immer noch ist, also ich hätte meine Musikleidenschaft nie so ausleben können, wenn es nicht so viel Verständnis am Lessing-Gymnasium dafür gegeben hätte. Und das hat mich natürlich massiv geprägt und hat mich auch in einer gewissen Weise dagegen immunisiert, gegen dieses permanente darauf schielen, was erwartet ein Arbeitsmarkt von mir, was erwartet die Welt von mir, Also es war nicht nur eine Wissensvermittlungsanstalt, sondern tatsächlich darüber auch, ich würde sagen, eine Charakterschule.
Und Sie haben dort auch gelernt, etwas, was ja vielleicht zu einem fast transkulturellen Begriff von Kultur gehören könnte, dass man sich erstmal hinsetzt, sich anstrengt, zuhört, nicht gleich urteilt. Mittlerweile sind Sie im literarischen Quartett. Da können Sie solche Fähigkeiten, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Fällt Ihnen das schwer?
Das Zuhören oder das Urteilen?
Das Urteilen, würde ich jetzt mal sagen, fällt Ihnen nicht so schwer. Aber wie ist es damit, andere Meinungen wirklich auszuhalten?
Das hat natürlich extrem was mit der anderen Meinung zu tun. Ob sie klug, differenziert, interessant ist oder ob es ein etwas ist, wo ich denke, naja, das ist vielleicht eine Meinung, aber Gründe für eine Meinung höre ich immer gern. Also ich habe nicht umsonst Philosophie studiert, da lernt man, dass man schon starke Meinungen hat und man lernt aber natürlich auch, sie zu hinterfragen, sich zu fragen, und das versuche ich mit meinem eigenen Denken ja auch zu machen, mich zu fragen, gerade wenn ich auf ein Buch zum Beispiel mit einer extremen Aversion reagiere, versuche ich mich natürlich zu fragen, warum reagiere ich so? Was erzählt das über mich? Ist das eine falsche Erwartungshaltung? Oder ist in diesem Buch wirklich irgendeine Weltsicht zum Beispiel unterschwellig vertreten, die ich für verkehrt halte oder für gefährlich? Finde ich es einfach nur ein biederes Buch? Also das sind so alles die Dinge, die mir beim Lesen durch den Kopf schießen. Und natürlich freue ich mich, wenn es in der Runde hoch hergeht und es dann aber auch mit Gründen hoch hergeht und es eben nicht einfach nur ein Austausch eben von Meinungen ist, sondern durchaus dann auch ein Austausch von Argumenten wird.
In Ihrem aktuellen Buch sprechen Sie dann auch davon, dass heute Wolfgang Herrndorfer gelesen wird, also sein Roman Schick beispielsweise, und Homer kaum noch vorkommt. Sie haben dann noch mehr Beispiele, dass eben Faust nicht wirklich gewürdigt wird, dass es keine weiteren Fassungen da gibt. Man hat immer den Eindruck, Sie argumentieren dann doch eher für das Alte und Gediegene, oder?
Nee, aber das mache ich ja nicht aus einem musealen Ansatz. Ich mache es, weil es komplexer ist. Und ich glaube, wenn wir irgendwas, also wir alle akzeptieren, dass unsere technischen Geräte, die uns umgeben, nicht in der Bedienung, aber in dem, wie sie funktionieren, immer, immer komplexer werden. Und in den geistigen Belangen, also das, was man noch gerade altmodisch so schön die Geisteswissenschaften nennt, dann erlauben wir uns immer flacher und naiver und einfältiger zu werden. Und ich glaube nicht, dass das gut gehen kann auf Dauer. Deshalb, also ich bin eine große Anhängerin von Kulturerzeugnissen, die eine gewisse Komplexität haben. Und ich finde Schick ein wunderschönes Buch. Aber es ist natürlich keine Frage, dass eine Odyssee das komplexere Werk ist, an dem man sich ganz anders abarbeiten muss, um es sich anzueignen und zu verstehen, als man einen Roman wie Schick lesen kann. Das heißt, das ist kein bildungsbürgerlicher Dünkel zu sagen, mein Gott, eben ich habe meinen Homer halt schon mit 7 das erste Mal in die Hand gedrückt bekommen und deshalb verachte ich jetzt alle, die das nicht. Das ist völliger Unsinn, sondern es geht mir wirklich darum, grundlegende, also ich hätte nie Schriftstellerin werden können, wenn ich nicht begriffen hätte zum Beispiel, dass die Odyssee ein Grundmuster allen europäischen Erzählens ist. Und so ist zum Beispiel Schick letztlich eine Variation nur auf die Odyssee. Und das sind Zusammenhänge erkennen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind umgeben von Maschinen, die Tag und Nacht Milliarden von Daten sammeln und verknüpfen. Und wir selber sind immer weniger imstande, historische, kulturelle, geistige Zusammenhänge zu erkennen. Das ist ein Ungleichgewicht, was ich für gefährlich halte. Und deshalb eines meiner allerleidenschaftlichsten Plädoyers geht wirklich dafür zu sagen, macht nicht diesen Totalausverkauf einer althumanistischen Bildung, wie wir im Augenblick erleben. Wie gesagt, wenigstens, um ein weiteres beliebtes Wort in dem Spiel, wenigstens die künftigen Eliten in einer Gesellschaft sollten eben nicht an Kosten-Nutzen-Maximierung alleine orientiert und ausgebildet worden sein, sondern sollten über eine humanistische Bildung verfügen.
Mit dem Wort Elite haben Sie kein Problem?
Wenn Elite sich als Verantwortungselite begreift, nicht. Wenn Elite glaubt, dass sie eine Absahnelite ist, habe ich ein großes Problem mit dem Wort. Aber wenn Elite meint, mir ist bewusst, dass ich die Ressourcen habe, seien sie geistig, seien sie finanziell, seien sie charakterlich, für ein Land in einer besonderen Weise sich zu engagieren, in einer besonderen Weise Verantwortung zu übernehmen oder auch für einen Betrieb, für einen Verlag, für eine Firma. Wer bereit ist, in einer besonderen Weise Verantwortung zu übernehmen und sich darüber zu exponieren, das ist für mich der richtige Begriff von Elite. Und diese Art von Eliten werden natürlich gebraucht, keine Bereicherungseliten.
Was werden wir als nächstes von Thea Dorn erleben? Ein neues schriftstellerisches Werk, ein Roman, ein Kriminalroman, haben Sie ja früher auch geschrieben. Eine Faust-Adaption wie das letzte Buch, Die Unglückseligen, Theater, ein Sachbuch. Was kommt?
Ich weiß es noch nicht. Dieses Jahr bin ich mit Veranstaltungen sehr, sehr ausgebucht. Ich versuche ab nächsten Frühjahr meinen Kalender mir weitestgehend freizuhalten. Und dann werde ich auch wieder die Zeit haben. Es gibt verschiedene Sachen, die im Kopf rumschwirren. Vielleicht ist einfach auch die Zeit nicht fürs Schreiben, sondern fürs politische Engagement. Wer weiß. Da werde ich in den nächsten Monaten drüber nachdenken, was kommt.
Herzlichen Dank an Thea Dorn. Und wir hören jetzt den letzten Wunschtitel von Ihnen. Der stammt von Nick Cave. And the Bad Seeds, Henry Lee, hören wir. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Das ist meine Lieblingsballade, damit die Leute nicht denken, Frau Dorn hört nur Schubert und vielleicht gerade noch Hans Eisler. Also ich höre durchaus auch Musik, die danach komponiert worden ist. Okay, Nick Cave ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber trotzdem, das ist einfach meine Lieblingspop-Ballade ever. Und deshalb habe ich sie hier mitgebracht.
Damit nochmals herzlichen Dank an Thea Dorn. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und hier kommt Nick Cave.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee.